Ja, oder so ein bisschen noch am Einschlafen so. Kam mir heute so ein bisschen träge vor, Leute. Ne? Wir müssen noch ein bisschen wach werden heute hier. Ja, liebe Gemeinde, wir beschäftigen uns gerade mit dem Matthäus-Evangelium. Wir lesen das Vaterunser zusammen. Samuel, vielleicht kannst du schon mal die erste PowerPoint anmachen. Genau. Wir haben es ja ein bisschen unterhalten und ich möchte euch wirklich empfehlen, dieses Gebet als Muster im täglichen Gebet mit einzubauen. Das heißt, wenn ihr betet, wenn ihr zu Gott kommt, dass ihr nicht unbedingt Wort für Wort das Gleiche betet, was da steht, aber inhaltlich doch mal durchgeht, weil ich merke, dass mich das persönlich auch in meinem Gebet ziemlich stark verändert. Obwohl ich das Gebet schon so oft gebetet habe und schon so oft darüber nachgedacht habe, werden Dinge, neue Dinge für mich einfach real, die ich davor nicht gesehen habe. Und heute werden wir uns mit dem nächsten Vers beschäftigen. Wir haben bis jetzt uns mit Vers 9, unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ich habe so zusammengefasst, was wir machen. Wir haben erstmal eine Adresse, das ist unser Vater, das ist nicht nur irgendein Gott, nicht nur irgendeine Kraft, nicht nur irgendeine Power, sondern das ist unser Vater. Und wo ist sein Ort, wo er sich befindet? Das ist in dem Himmel, ja, also da ist, wo Gott sich sozusagen, wo die Ansammlung Gottes am stärksten vorhanden ist. Und dort auch soll sein Name geheiligt werden, durch mein Leben hier auf der Erde auch. Und dann wollen wir das Reich Gottes vom Himmel auf die Erde bringen. Sein Wille soll geschehen, wie er im Himmel ist, so auch auf der Erde soll passieren. Und dann kommen wir zurück zu uns selber. Und dann geht es darum, gib uns unser täglich Brot. Und dann habe ich da ja drei Möglichkeiten angegeben. Einmal kann das wirklich sein, dass es sich mit unserem nötigen Brot beschäftigt, dass das, was ich jeden Tag esse, dass ich überleben kann, dass Gott mich darin versorgt. Aber es geht nicht nur darum, sondern es geht auch darum, dass ich, wenn ich dafür bete, dass ich auch automatisch Gott frage, Herr, was ist auch mein geistiges Brot heute? Was kann ich tun? Herr, was hast du heute für mich? Welches Brot hast du heute für mich vorbereitet, dass ich darin leben soll und wandeln soll, damit dein Wille durch mein Leben passieren kann? So wie es Jesus auch gesagt hat, meine Speise ist es, dass ich den Willen meines Vaters tue. Das heißt, wir haben einen geistlichen, wir haben einen seelischen, geistlichen Magen in uns und der kann nur gefüllt werden, indem wir nach dem Willen Gottes leben, indem wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, indem wir uns mit Gott selbst beschäftigen, mit ihm Gemeinschaft haben. Das kannst du nicht durch Geld füllen, das kannst du nicht durch Essen füllen, das kannst du nur mit der Gegenwart Gottes und seinem Willen füllen. Anders kannst du diesen Speicher in dir, diesen Kornspeicher in dir, kannst du nicht füllen. Und ich denke, dass dieser Vers in Vers 11, gib uns unser täglich Brot, heute auch in diese Richtung hindeutet. Jetzt kommen wir zum nächsten Vers. Kannst du bitte einmal weiterschalten? Genau. Der ist eigentlich länger, der Vers. Wir unterhalten uns erstmal über den Vers 12a. Übrigens, ich habe eine PowerPoint heute vorbereitet, aber ich werde von der PowerPoint heute weggehen, weil irgendwie im Gebet habe ich keinen Frieden gehabt, mich daran zu halten und werde ein bisschen sozusagen freier heute vortragen. Vergib uns unsere Schulden. Im Lukas-Evangelium steht ja nicht, vergib uns unsere Schulden, sondern vergib uns unsere Sünden. Da muss ich mal kurz nachdenken, gibt es da einen Unterschied zwischen Sünden und Schulden? Was denkt ihr? So, spontan. Oder ist es das Gleiche, Sünden und Schulden? Mal kurz drüber nachdenken. Nicht das Gleiche, hier wird nicht genickt, also es ist nicht das Gleiche, ne? Okay. Ja, genau, ich hab auch für mich überlegt, so eigentlich ist es nicht das Gleiche. Und trotzdem finde ich das schön, dass es dass die Schreiber einmal Sünde reingeschrieben haben und einmal Schulden reingeschrieben haben, als es um dieses Gebet geht. Ich habe für mich selbst so definiert, die Sünde ist mein konkretes Handeln. Also mein Sohn Josef hier, der gerade müde ist, ne? Ich komme zu ihm und hau ihm eine, damit er wach ist. Ja, diese Handlung ist konkret eine Handlung, die ist eine Sünde. Ich verletze ihn, ich tue ihm weh. Ja, so, das ist eine Sünde. Und Schuld ist etwas, was nach dieser Handlung noch übrig bleibt. Das schwebt noch in der Luft. So wie wenn ich von der Bank Geld bekomme, ja, oder irgendjemand hat mir Geld anvertraut und ich nehme dieses Geld und ich missbrauche es oder ich investiere es falsch und dann habe ich sozusagen gesündigt, bin falsch damit umgegangen und dann gibt es aber bei der Bank immer noch diese Schuld. Ja, die ist immer noch da. Und wir beten hier, Vater, vergib uns unsere Sünden und aber auch, Vater, vergib uns unsere Schulden. Ganz wichtig. Ja, unsere Schulden, also das, was noch offen ist, die Rechnung, die noch zu begleichen ist, diese Rechnung, die vergibt uns der Herr oder von der will er uns frei machen. Diese Schulden, die sehen wir auch oft gar nicht. Schulden sind echt schwer zu sehen. Ich habe überlegt, wenn du zur Bank gehst, ne, und du hast jetzt Schulden bei der Bank und dann gehst du hin und du willst mal deine Schulden sehen, da wird man dir einen Zettel zeigen, wo meine Schulden draufstehen. Aber wenn ich sage, zeigen Sie mir doch das Geld, das fehlt, dann wird die Bank sagen, wir können es Ihnen nicht zeigen, denn es fehlt ja. Es ist ja nicht da, Sie haben es ja verschwendet. Ja? Und so ist es auch mit der Schuld. Es gibt eine unsichtbare Schuld. Jeder Mensch, wenn er durch dieses Leben läuft, er wird unbedingt sündigen. Wir werden alle unbedingt sündigen. Wir haben gar keine Wahl. Die Bibel sagt sogar, dass wir nicht nur Sünde tun, sondern dass wir von Natur aus Sünder sind. Und dann sagt die Bibel, das Gesetz kam dazu, also die ganzen Gebote kamen dazu, um mir aufzuzeigen, dass ich ein Sünder bin. Weil wir Menschen haben oft ein Problem damit, unsere eigene Schuld zu erkennen. Wir sind oft blind für das, was wir selber tun. Ich denke, ich handle im Recht, dann öffne ich die Schrift, lese das Wort Gottes, lese seine Gebote und merke plötzlich, hey, das ist gar nicht gerecht, was ich tue. So gab es zum Beispiel Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben gedacht, hey, Moment mal, in der Bibel steht doch, dass wenn ich mit einer Frau ins Bett springe, dann breche ich erst die Ehe. Und da haben sie sich Folgendes überlegt, sie haben gesagt, okay, das heißt, ich kann in meinem Herzen diese Frau begehren, und ich springe mit ihr nicht ins Bett, so habe ich ja die Ehe nicht gebrochen und ich darf sie trotzdem meinem Herzen begehren. Und dann kommt Jesus, taucht Jesus auf, denn sie fühlen sich sicher mit ihrem Verständnis und er zerstört dieses Bild. Und dann sagt er Folgendes, er sagt, wenn ihr schon eine Frau ansieht und sie mit euren Augen begehrt habt, so habt ihr mit ihr die Ehe gebrochen. Ja, also er nimmt das Gesetz und macht es noch schärfer, damit die Menschen erkennen, hey, sie sind Sünder. Und sie können gar nicht außer sündigen. Oder ein anderes Gebot, das Jesus genommen hat. Er sagte, du sollst nicht töten. So heißt es im Alten Testament. Das heißt, wenn ich jetzt nicht ein Messer in die Hand nehme und jemanden in die Brust steche, ja, dann habe ich nicht getötet. Aber dann haben sie gesagt, aber beleidigen kann ich dann. Dann kann ich ja böse Wörter sprechen. Oder, und Jesus hat gesagt, wenn du in deinem Herzen schon zürnst, erzürnt bist, zornig bist, dann bist du des Gerichts schuldig. Und wenn du zu deinem Bruder gesagt hast, du Idiot, Racker, du Dummkopf, dann bist du des Höllenfeuers schuldig. Also Jesus geht hinein, Jesus geht ins Herz der Menschen und dort offenbart er durch das, was sie jetzt hier sagt, durch diese Verschärfung, er zeigt uns, dass keiner von uns fähig ist, ohne Sünde zu leben und somit eine Schuld in seinem eigenen Leben zu haben. Jeder von uns ist schuldig. Jeder von uns hat dort in diesem unsichtbaren geistigen Konto, dort gibt es einfach irgendwo aufgeschrieben, das, was du in deinem Leben verhauen hast, all die Sünden in deinem Leben, die du begangen hast, die Schuld vor Gott, die du hast. Wir denken so, ja, okay, viele Menschen in der Welt denken so, ja, was habe ich denn mit Gott zu tun? Ich habe nichts gegen den getan. Ja, wenn jemand jetzt meine Tochter nimmt und sie schlägt, dann hat dieser Mensch nicht nur gegen sie gesündigt, er hat gegen mich auch gesündigt. Und so ist es auch. Wir sind in das Ebenbild Gottes geschaffen. Wenn wir gegeneinander sündigen, dann sündigen wir gegen Gott. Ja? Das ist eine Schuld. Jesus hat selbst auch gesagt, was ihr einem diesen Geringsten tut, wenn ihr sie im Gefängnis besucht habt, wenn ihr ihnen einen Becher Wasser gegeben habt, dann habt ihr es mir getan. Also auch wenn wir Gutes füreinander tun, dann tun wir es auch für Gott. Ja? Überlegt euch mal, Menschen denken, ey, ich bin kein Sünder, ich habe keine Schuld vor Gott. Das wäre genauso, als wenn du versuchst, ins Wasser reinzuspringen, eine 50 Bahn durchzuschwimmen, ohne nass zu werden. Das geht gar nicht. Oder du hast einen Weg voller Schlamm, voller Dreck und du musst da durchgehen, weil dein Haus da ist und du gehst da durch und dann kommst du da an, ohne Schlamm an dir zu haben. Das geht nicht. Wir werden alle dreckig im Leben. Wir haben alle Schuld in unserem Leben. Und Gott weiß es, diese Schuld trennt uns voneinander. Wisst ihr, es ist ganz interessant, was ist das Gegenteil von Liebe? Was wäre? Hass? Gleichgültigkeit, Hass haben wir. Ich sage es mal so, ich mag es ganz einfach, Lieblosigkeit. Macht Sinn, ne? Also, Liebe und Lieblosigkeit. Und das Interessante ist aber, dass es, was hat Liebe und Gerechtigkeit zu tun, erkennt man erstmal gar nicht. Aber wenn du an Lieblosigkeit denkst, wenn ich lieblos an jemanden handle, dann ist es immer auch zugleich ungerecht. Automatisch. Und das zeigt im Umkehrschluss, dass Liebe und Gerechtigkeit zusammengehören. Du kannst Liebe und Gerechtigkeit nicht trennen, genauso wie du Lieblosigkeit und Ungerechtigkeit nicht trennen kannst. Ja, wenn ich lieblos bin, dann bin ich automatisch ungerecht. Ja, wenn ich, keine Ahnung, meine Frau heute Morgen aufstehe und ihr ein Schimpfwort an den Kopf schmeiße, ja, ich bin lieblos, automatisch ist es in ihren Augen ungerecht. Ja, Lieblosigkeit, liebe Gemeinde, Lieblosigkeit führt dazu, dass wir Sünden und Schulden im Leben uns ansammeln. Und zur gleichen Zeit ist es eine Ungerechtigkeit vor den Menschen und eine Ungerechtigkeit vor Gott. Und ich weiß nicht genau, wenn ihr an diese ganzen Bereiche denkt. Sag mal, wir denken jetzt mal für euch Kids hier, wir denken mal an Eltern, an die lieben Eltern. Ja, wenn wir auf unsere Eltern nicht hören. Wenn wir unsere Eltern nicht respektieren, es ist unmöglich, ein Kind zu sein in der Familie, ohne Schuld auf sich zu laden. Ja, oder wir als Ehemänner, wenn wir unsere Frauen nicht schätzen, wenn wir unsere Frauen nicht lieben, wenn wir nicht das geben, was sie brauchen, wenn wir uns mit Dingen und Materialismus und Jobs mehr beschäftigen und unsere Frauen komplett verlieren. Wenn wir ihnen unsere Zeit und unsere Hingabe nicht geben, wie wir sie am Anfang gegeben haben, werden wir dabei nicht auch schuldig? Findet das nicht unsere Ehefrau auch als lieblos und automatisch ist es auch ungerecht, was wir tun? Oder was ist mit euch Ehefrauen? Was ist mit euch, wie sieht es bei euch mit euren Mann ehren und respektieren aus? Wenn der sich so verhält, wenn er nicht so im Haushalt anpackt und so weiter und so fort, wenn er nicht kräftig, nicht stark ist, wenn er mal wieder seine 5 Minuten hat, ja, das empfindet der Mann auch als lieblos und somit ist das auch ungerecht. Oder wir Eltern mit unseren Kindern, ja, wie oft gehen wir ungerecht um, wie oft sind die Kinder in einer Position, wo ich als Vater irgendwas sage, ich als russlanddeutscher Patriarch, ne, sowieso. Ja, und sage so, das ist jetzt so und die sitzen da und können nichts sagen und das ist ungerecht, was ich tue. Wie oft habe ich keine Zeit für sie? Wie oft sehe ich sie nicht? Wie oft bin ich genervt und sage, geht jetzt nach oben, ich will euch nicht sehen. Was mit unseren Arbeitskollegen? Wie sieht es da aus, wenn da plötzlich die Post abgeht, wenn er gelästert wird oder wenn er irgendjemand was gesagt und gemacht hat und wir lieblos handeln und ungerecht werden? Wie sieht es mit Politik aus zum Beispiel oder Gesellschaft? Wie oft lästern wir über die Politiker oder verurteilen sie für ihre Handlung? Wie sieht es mit Schulen aus, mit Mobbing oder mit Gott? Wie sieht es mit Gott aus? Wie sieht es mit Gott aus? Geben wir das Gott zu Gott, was Gott gebührt? Wie oft sind wir hier in den Gottesdiensten? Wie oft sind wir in den Gebeten oder vorm Essen? Beten wir oder tun irgendwas, aber unser Herz ist nicht dabei und er kriegt nur die Schale? Er kriegt nun das Äußere, aber nicht das Innere, weil wir sagen, wir haben keine Zeit, keine Lust, keinen Bock. Wie sieht es mit der Gemeinde aus, liebe Gemeinde? Wie sieht es mit uns aus? Wie oft passiert es, dass wir uns aneinander reiben? Wie oft ist es, dass wir Anstoß nehmen aneinander? Wie oft ist es, dass ich plötzlich in meinem Kopf einen Gedanken habe gegen jemand anders? Wie oft seid ihr schon mir gegenüber schuldig geworden? Und wie oft bin ich euch gegenüber schon schuldig geworden? Wie oft sind wir gegeneinander schuldig geworden? Wie oft nehmen wir uns und packen uns in die Schublade und geben den Menschen keine Chance mehr? Und wir lassen ihn so und wir sagen, der Philipp, der ist so. Und wisst ihr was? Damit haben wir gar nicht mal so Unrecht. Das stimmt so. Ey, wie oft habe ich mich versucht zu verändern und immer wieder sehe ich, dass der gleiche Michael Isaac rauskommt, den ich nicht mag. Ich habe mich letztens mit einem Freund unterhalten. Er sagt so, ey, kennst du das? Sagt er zu mir, kennst du das? Du machst irgendetwas, und du hast dir schon so oft vorgenommen, es nicht zu machen und trotzdem ist es passiert? Wie oft ist es dir schon passiert, hat er mich gefragt. Gibt es da Dinge? Und habe ich angefangen aufzuzählen. Und je mehr ich angefangen aufzuzählen, umso weniger wusste ich nicht, wo ich aufhören soll. Es ist da, es ist jeden Tag. Es ist wirklich, es ist wie durch ein Schlammbad zu gehen, ohne Schlamm abzubekommen. Das konnte nur ein einziger tun, das ist Jesus selber. Er konnte auf diese Erde kommen und er konnte ohne Schuld leben. Und deshalb war er würdig, meinen Schlamm auf sich zu nehmen, meinen Schlamm an sich heften zu lassen, damit ich
meine Schuld abgeben kann. Gott will nicht uns Menschen verurteilen. Es heißt hier in Römer 7, wir haben das schon mal gelesen, ich möchte mal vorlesen, in Römer 7, 21, Vers 23, schalt mal bitte weiter. Ja, genau. Es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, wenn ich das Gute will, unweigerlich das Böse tue. Ich liebe Gottes Gesetz vom ganzen Herzen, doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Wir kennen diesen Kampf. Wir wollen das nicht tun und tun es trotzdem. Und dann liegen wir im Bett und verdammen uns dafür. Oder egal, was wir haben. Wie oft habe ich mich schon mit Leuten unterhalten, die das Problem haben. Ich bin nicht der Einzige. Und deshalb, liebe Gemeinde, brauchen wir dieses, was hier im Vaterunser vorkommt. Vergib uns unsere Schuld. Das gehört zu unseren täglichen Gebeten. Vergib uns unsere Schuld. Aber wir bleiben nicht nur in dem Vergib uns unsere Schuld. Weil Jesus hat schon mehr gemacht, als er hier selbst im Vaterunser uns gelehrt hat. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Damit wir nicht gerichtet werden, damit wir nicht schuldig sind. In Hesekiel 33, Vers 11 heißt es, sagt zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Jahwe der Herr, mir gefällt es nicht, wenn ein Schuldiger stirbt. Mir gefällt es nicht, wenn ein Schuldiger stirbt. Da gibt es jemanden, der schuldig ist und der hat es verdient. Und Gott sagt, wenn dieser Mensch sterben muss oder bestraft werden muss, dann gefällt es mir nicht. Gott will nicht einen schuldigen Menschen verurteilen. Er will nicht einen schuldigen Menschen umbringen. Im Gegenteil heißt es hier, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Gott freut sich, wenn wir unsere Schuld erkennen und umkehren und am Leben bleiben. Kehrt um, verlasst eure bösen Wege. Warum wollt ihr denn sterben, ihr Leute von Israel? Gott möchte nicht, dass wir sterben. Also die Schuld zu erkennen. Haben wir unsere Schuld erkannt? Und wisst ihr was? Die Schuld zu einmal im Leben so wirklich zu erkennen und dann diesen Moment, wo Gott uns unsere Schuld wegnimmt, diesen Moment dürfen wir niemals vergessen. Niemals. Wir dürfen diesen Moment niemals aus den Augen verlieren. Deshalb im Vater unser und vergib uns unsere Schuld. Und dann können wir auch schon danken. Danke, Herr, dass du meine Schuld vergeben hast. Danke, dass du meine Schuld auf dich genommen hast. Danke, Herr, dass du den Schuldschein beglichen hast und ich jetzt frei von Schuld bin. In der geistlichen Welt gibt es nichts, was gegen mich steht. Ich bin frei. Frei von dem lebendigen Gott. So. Das ist sehr wichtig. Dieser Teil ist so wichtig, weil in diesem Vers gibt es noch einen zweiten Teil. Und ich glaube sogar, dass im Vaterunser der Fokus gar nicht so sehr auf dem ersten Teil liegt, sondern eher auf dem zweiten Teil liegt. Und trotzdem ist der erste Teil unglaublich wichtig. Samuel, kannst du bitte weiterschalten bis weiter? Weiter? Stopp. Genau. Hier ist der zweite Teil von diesem Vers. Und hier heißt es folgendermaßen, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Denk nochmal drüber nach. Das hier, was wir jetzt haben, ist sozusagen das regelmäßige Gebet, das wir Christen sprechen sollen. Ob das wörtlich ist oder inhaltlich ist, das ist sozusagen meine Zehnliegestütze am Morgen. Ja, das sind meine Zehnliegestütze, meine Zehnliegekniebeugen am Abend. Das ist das, was der Herr will, dass ich in meinem Alltagsleben regelmäßig tue, dass ich so auf diese Art und Weise bete. Das heißt, dass ich meine Schuld vor Gott eingestehe, dass ich die Vergebung annehme auf der einen Seite, soll täglich mich begleiten, ja, oder regelmäßig mich begleiten und dann im nächsten Atemzug kommt vor, wie auch wir unseren Schuldern vergeben haben. Und ich muss ehrlich sagen, als ich das heute gelesen habe und ich habe das so oft schon gebetet, das ist nicht Teil meines täglichen Gebets. Ich baue das nicht bewusst in mein Gebet ein. Und ich habe das mal so just for fun gemacht. Okay, Herr, okay, du hast mich das jetzt eigentlich hier gelehrt. Eigentlich habe ich das noch nie gemacht. Komm, ich gehe jetzt mal in mich und suche jetzt, wer mich vergeben kann. Ich habe gedacht, ich habe nichts. Ich habe gedacht, es gibt niemanden, was zu vergeben. Und als ich plötzlich mich aber dafür öffnete, merkte ich, oh ja, da habe ich eine Begegnung gehabt, die hat mich ein bisschen gestört. Da habe ich eine Begegnung gehabt, die hat mich ein bisschen gestört. Und ich habe gemerkt, ich habe diesen Menschen bewusst nicht vergeben, sondern ich bin damit umgegangen, einfach nur beiseite geschoben. Und das war kein bewusstes Vergeben. Ja? Sondern Jesus möchte, dass wir bewusst vergeben. Das heißt, der erste Teil, das ist der Teil, den er für uns erfüllt hat. Aber beim zweiten Teil müssen wir aktiv werden. Denn ich vergebe jetzt. Ich bin derjenige, der etwas loslassen muss. Und wisst ihr, dieses Vergeben, das ist, das tat Jesus noch sozusagen ein Kleingedrucktes dahinter dran gesetzt. Also nach dem Vater unser geht er weiter und dann in Vers 14 heißt es, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. Das hört sich für mich nach Druck an. Das hört sich für mich nach einer starken Aufforderung an. Das ist sogar daran geknüpft, dass man könnte fast sagen, ich könnte mein Heil verlieren, wenn ich nicht vergebe. Denn wenn ich nicht vergebe, wird Gott mir nicht vergeben. So krass hört sich das hier an. Aber wisst ihr was? Ich glaube einfach, dass Gott hier nochmal diesen Part, diesen Teil betonen will, wie wichtig es ist, dass wir bewusst täglich in die Vergebung für anderen hineingehen. Und das können wir nur vernünftig tun, wenn wir den ersten Teil gut erfasst haben. Wisst ihr, wenn ich meine Bekehrung vergesse und wenn ich vergesse, nicht nur meine Bekehrung, sondern was Gott alles bis hierhin vergeben hat, wenn das nicht vor meinen Augen ist, dann wird es mir automatisch schwerfallen zu vergeben. Automatisch. Sogar bei Kleinigkeiten. Deshalb, wenn ich mich zum Beispiel mit jemandem gestritten habe oder und das Gefühl habe, ich bin im Recht und so weiter und so fort, gehe ich ungern in die Gemeinschaft mit Gott. Sehr ungern. Ja, ich meide ihn, weil ich weiß ganz genau, wenn ich dahin gehe, dann wird er mich daran erinnern, was ich in meinem Leben gemacht habe. Dann wird er mir zeigen, wie er mir vergeben hat. Und dann werde ich nicht anders handeln können, als zu vergeben. Aber ich will nicht vergeben. Ich bin bockig. Ja, ich stelle mich stur. Deshalb, Jesus gibt uns ja eigentlich auch einen Tipp, einen Trick. Er sagte, weißt du, Michael sagt das zu mir, wie Vergebung am effektivsten passieren kann, ist, wenn du dich erinnerst an das, was ich für dich getan habe. Wenn dein Blick darauf gerichtet ist, dann kannst du vergeben. Dann wirst du vergeben können, ohne eine Entschuldigung zu bekommen. Dann wirst du vergeben können, auch wenn der Mensch sich nicht vor dir in den Dreck geworfen hat und Buße getan hat. Sondern du wirst vergeben können, weil du meine Vergebung empfangen hast. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder neu empfangen. Heute, wenn wir das Abendmahl feiern, wenn wir das Brot brechen, wenn wir den Saft, den Wein trinken, dass wir dabei empfangen. Wir müssen empfangen. Wenn du heute komplett in Sünde bist, heute in diesem Raum, ja, dann empfange durch das Abendmahl die Vergebung Jesu Christi. Nimm es an, nimm es in Anspruch. Und heute vielleicht noch als Übung. Geh nochmal durch. Wer braucht Vergebung? Und bau das jeden Tag in dein Gebet ein. So habe ich es mir jetzt vorgenommen, nachdem ich das mal so geübt habe. Weil ich habe gemerkt plötzlich, mit meiner Frau hier ist irgendwas, da habe ich so irgendwie gemerkt, das war jetzt nichts Großes. Aber ich habe gemerkt, es hat mich berührt. Ja, oder in der Gemeinde irgendwas erlebt. Und dann habe ich gedacht, eigentlich habe ich es weggepackt. Oder mit Freunden und dann habe ich es weggepackt. Und Jesus will, dass wir immer wieder frei machen und loslassen. Schlimm ist es und furchtbar ist es, wenn wir jahrelang es in unserem Herzen festhalten. Es gibt ein Prinzip in dem Alten Testament, das heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir wollen niemals dort enden. Wir wollen niemals im Gesetz enden, dass wir in unserem Herzen so eine Bitterkeit und so einen Hass haben, dass wir Auge um Auge leben und Zahn um Zahn leben und nicht mehr die Gnade Jesu Christi. Ich habe hier ein, Samuel, kannst du mir das nächste Bild einblenden? Ich hoffe, man kann es erkennen gleich. Seht ihr das? Wahrscheinlich nicht so gut, ne? Also es ist ein Bild, da ist Schimmelpilz dran. Ja? Ich hasse das, ich hasse Schimmelpilz. Ja, jeder, der damit zu kämpfen hat, und es kommt immer wieder. Und der Hauptgrund, warum das immer wieder kommt, ist, weil wir in dem Zimmer entweder irgendwas vorgestellt haben vor diese Wand und dann nicht lüften. Also wenn irgendwas zu nah an der Wand steht. Und ganz oft gehen wir mit Verletzungen oder mit den Sünden anderer Menschen, die man uns angetan hat, auf diese Art und Weise um. Wir nehmen einfach und stellen einen Schrank vor und ignorieren es und gehen weiter in unserem Leben. Und dahinter entsteht dann ein Schimmel, der sich in der ganzen Bude breit macht. Und ich atme dieses Zeug ein und plötzlich werde ich krank und dann habe ich Schwierigkeiten in der Seele oder auch körperlich. Und auf diese Art und Weise, glaube ich, gehen die meisten Menschen damit um. Einfach vorstellen. Und das ist die falsche Lösung. Das ist die falsche Lösung. Einfach Dinge, die man uns angetan hat, beiseite zu schieben. Sondern wir müssen damit bewusst umgehen. Wie kriege ich diesen Schimmel aus meinem Haus? Ich brauche einen guten Schimmelentferner. Wir haben das Blut Jesu Christi als Schimmelentferner in unserem Leben. Damit können wir vergeben. Wir müssen den Schrank zur Seite stellen und wir müssen regelmäßig lüften. Wenn wir regelmäßig lüften, dann entbildet sich kein Schimmel mehr. Und genauso auch in unserem Leben. Wir müssen durch dieses Vaterunser lernen, immer wieder regelmäßig unsere Wohnung zu lüften. Immer wieder aufs Neue zu vergeben. Vater im Himmel, ja, heute habe ich mit dem Menschen gesprochen. Ja, der hat mich ein bisschen komisch angeguckt. Spielt keine Rolle. Vater, ich vergebe ihn jetzt, Herr. Genauso wie du mir vergeben hast. Ja, Herr, dieser Bruder dort, er hat so einen Kommentar abgegeben heute. Das ging mir so auf die Nerven. Er hat mich irgendwie vollgepackt. Aber Jesus, weißt du was? Ey, ich bin nicht besser als er. Guck mal, meine Schuld vor dir. Ich danke dir, dass du meine Schuld vergeben hast. Jesus, danke, dass du mich so sehr liebst. Und obwohl ich es nicht verdient habe, hast du mich angenommen. Herr, ich spreche jetzt Vergebung aus zu diesem Bruder. Das ist nicht mal sichtbar. Das kriegt der andere nicht mal mit. Das tust du im Verborgenen. Und dadurch entlüftest du mal wieder deine Wohnung und machst sie frei von Schimmel. Und so möchte ich uns heute, wenn wir ins Abendmahl hineingehen, wenn wir an das Vaterunser denken, nehmt das mal mit, baut das mal ganz bewusst ein. Ich nehme jetzt eine Zeit, okay, ich habe jetzt zum Vater im Himmel gebetet und dann Reich und Wille und täglich Brot und jetzt kommt der Punkt, vergib mir meine Schuld, ich bleibe da ein bisschen stehen, bereinige alles, was in meinem Leben nicht okay ist, nehme das Blut Jesu Christi noch einmal in Anspruch und jetzt kommt der nächste Moment, vergeben. Man ganz bewusst überlegen, vergeben, wem kann ich vergeben? Was dir alles einfällt? Oh, wir sind solche Sensibelchen manchmal, was das Ganze angeht. Ich bin so überrascht von mir selber, was mich oft verletzt und mich oft trifft und was ich einfach so mitnehme in meinem Alltagsleben. Und dieses ganz bewusste Vergeben ist so befreiend, das tut so gut. Der Herr möchte, dass wir das lernen. Ja, und das wird dann gut für unsere Wohnung sein. Das wird unser Herz reinigen, das wird uns neu mit Freude füllen, mit Dankbarkeit füllen, uns eine neue Perspektive geben und wir können wieder neu aufatmen in unserer frischen Wohnung, in unserem Herzen. Und das möchte Gott. Gott möchte nicht, dass wir in Schuld bleiben und Gott möchte auch nicht, dass wir anderen Menschen die Schuld erhalten. Deshalb heute, wenn wir das Abendmahl feiern, lass es mal auch diesen Bereich mitnehmen. Lass es heute mitnehmen. Mal in uns gehen und fragen, wem muss ich vergeben? Wo muss ich loslassen? Ja, sei es meine Frau, sei es meinem Kind, sei es die Kinder mir, Kleinigkeiten vielleicht. Aber lass uns die Menschen freilassen. Amen. Ich möchte mit uns noch zusammen beten. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für dieses Gebet, Herr. Herr, ich habe das bei mir selber eigentlich voll übersehen, dass ich das brauche, Herr. Dass ich immer wieder auch loslassen muss. Herr, ich bin so verletzlich, Herr. Ich nehme so schnell Sachen persönlich, das habe ich erst jetzt gemerkt, wo ich bewusst angefangen habe, darüber zu beten, Herr. Herr, und ich möchte nicht so sein, Herr. Ich möchte Menschen vergeben und ich möchte das lernen, Herr. Genauso wie du mir vergeben hast, Herr. Immer wieder neu jeden Tag loszulassen, den Menschen zu befreien, Herr, so wie du mich befreit hast. Vater im Himmel, segne uns gleich, wenn wir am Abendmahl teilnehmen, Herr. Berühre du unsere Herzen, sprich du zu uns und decke auf, Herr, wo Schimmel ist, Herr. Und hilf uns, Herr, den Schimmel zu beseitigen, Sachen wegzuschieben, damit wir frei sind, Herr. Alte Dinge loszulassen, vielleicht auch in der Gemeinde, vielleicht untereinander. Dinge, die wir getan haben, gemacht haben, die wir lange festhalten, diese Schubladen, wo wir Menschen reingepackt haben, Herr, dass wir sie heute neu auftun, Herr, und Menschen da herausnehmen. Hilf uns dabei.